Herr Jesus, wir schauen auf dich. Du bist der, der in uns den Glauben begonnen hat. Und du hast versprochen in deinem Wort, dass du ihn vollendest. Du hast dein Leben gegeben für uns, Jesus, und du bist für uns auferstanden. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du deine Salbung gibst auf uns heute Morgen, dass wir hören können, was du sagst. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, zum Ausdruck zu bringen, was du zum Ausdruck bringen willst. Herr, ich gebe dir mein Herz, all meine Gedanken, die ganze Vorbereitung. Ich bitte dich, dass du heute Morgen redest, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen berührst. Ich bitte dich, dass du uns in die Wahrheit leitest, die uns frei macht, die alle Fesseln löst, die alles, was uns festhält, was uns bindet, wegnimmt. Komm, Heiliger Geist, ich bitte dich um dein übernatürliches Wirken, dass du durch dein Wort kommst. Und ich danke dir für dein kostbares Wort, welches gerade ist und was zum Leben bringt, was Klarheit schafft. Danke, Herr, für deine Liebe zu uns. Amen. Ich habe das Thema genannt, die zwei Bäume und ihre Früchte. Und dazu wollen wir mal unsere Bibeln aufschlagen. Ich möchte gerne, dass wir uns zwei Passagen anschauen in der Schrift. 1. Mose 2, Abvers 15. Ich lese uns das mal vor. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Wir können also schon hier sehen, dass Gott dem Mensch der Verantwortung übertrug und Aufgaben, zum einen den Garten zu bebauen, also aktiv mit dem Ding umzugehen und ihn auch zu bewahren oder zu schützen. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Das ist die eine Schriftstelle und dann schlagen wir ein Kapitel weiter, 1. Mose 3 und lesen ab Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr essen? Dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der an der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Also bisher diese beiden Schriftstellen. Wir haben zwei Bäume, die im Garten Eden standen. Also es standen noch mehr Bäume, aber zwei sind hier besonders erwähnt. Und das ist dieser Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und der Baum des Lebens. Und alles, was mit diesen beiden Bäumen zusammenhängt, alles, was diese beiden Bäume hervorbringen und erzeugen, hat etwas mit dem Leben eines jeden Menschen zu tun. Also das spielt keine Rolle, ob der Mensch von neuem geboren ist und Jesus kennt. Alles, was von diesen beiden Bäumen herkommt, beeinflusst maßgeblich die gesamte Menschheit. Und wir müssen als Kinder Gottes lernen, die Früchte dieser beiden Bäume voneinander zu unterscheiden. Also diese beiden Bäume stehen in gewisser Weise für zwei Abstammungslinien. Und wir schauen uns dann später noch im Wort Gottes eine Menge Personen an, die jeweils die ein oder andere Abstammungslinie dieser beiden Bäume verkörpern. Und dadurch wird das Ganze noch wesentlich griffiger und deutlicher, wenn wir dann sehen, was in dem Leben dieser Leute geschah. Leute, die in der Abstammungslinie des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse gelebt haben und Leute, die in der Linie vom Baum des Lebens gelebt haben. Und das ist sowohl im Alten als auch im Neuen Testament zu sehen. Und es gilt, die beiden Früchte voneinander zu unterscheiden. Also in gewisser Weise sind diese beiden Bäume Stammbäume, wenn man es so nennen will. Wir hatten gelesen in dieser zweiten Schriftstelle, wo Gott sagt, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Gott sagte nicht an dieser Stelle, wenn ihr von dem Baum esst, werde ich euch töten. Sondern Gott sagte, wenn ihr von dem Baum esst, dann werdet ihr sterben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. In meinem Gedanken war das früher immer, dass Gott verboten hat, davon zu essen. Und die Strafe dafür ist halt der Tod, wenn man davon isst. Aber hier steht, da du davon isst, musst du sterben. Und das liegt nicht daran, dass Gott das als Strafe gesetzt hat, sondern dass die Frucht dieses Baumes zum Tod führt. Das ist der Grund, warum Gott sagte, an dem Tag, wo du davon isst, musst du sterben. Das ist eine ganz wichtige Tatsache, die wir als erstes festhalten wollen. Die Frucht des Baumes von Erkenntnis von Gut und Böse führt zum Tod. An dem Tag müsst ihr sterben. Und wir wissen aus dem Wort Gottes, dass sie nicht im physischen Sinne gestorben sind, als sie zum ersten Mal da reingebissen haben. Also wir haben ja in den Kinderbibeln da immer den Apfel, aber wir wissen nicht aus der Bibel, ob es ein Apfelbaum war. Es war eine Frucht. Das ist so wie mit der Weihnachtsgeschichte und den drei Weisen. Nirgendwo steht, dass es drei waren. Man nimmt das bloß von diesen drei verschiedenen Arten von Geschenken. Okay, an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Also Gott hat davor gewarnt, weil er wusste, dass diese Frucht den Tod hervorbringt. Und genau das ist auch geschehen. Aber nicht in der Form, dass sie dann physisch tot umfielen, sondern dass ihr geistlicher Tod einsetzte. Die Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse ist also der Grund für den Tod. Jetzt machen wir mal einen Sprung ins Neue Testament zum 1. Korinther 15. Weil diese beiden Bäume haben etwas zu tun mit der ganzen Thematik Gesetz und Gnade. Und ich lese mal aus der Übersetzung der NGÜ, 1. Korinther 15, Vers 56. Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Oder Elberfelder Übersetzung, der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Oder, wie es die NGÜ sagt, dass die Sünde Macht hat, liegt am Gesetz. Also, das Gesetz definiert, was Sünde ist und was nicht. Von daher, sobald ein Gesetz da ist, ist Sünde Sünde. Solange kein Gesetz da ist, ist Sünde nicht als solche definiert. Deshalb steht hier, dass die Kraft der Sünde im Gesetz liegt. Und Gut und Böse wird durch das Gesetz offenbar. Und diese Erkenntnis tötet uns. Also durch das Gesetz erhält die Sünde ihre Kraft oder Macht. Da noch ein paar weitere Schriftstellen dazu, die das näher erklären, aus Römer 4, Vers 15. Denn das Gesetz bewirkt Zorn, wo aber kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Das bestätigt nochmal diese Aussage von mir, dass durch das Gesetz Sünde definiert ist. Und hier steht, wo kein Gesetz ist, ist auch keine Übertretung. Und Römer 5, 13. Denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt, Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Also ist ein Gesetz da, dann ist durch das Gesetz definiert, was Sünde ist. Und damit ist in dem Ganzen verderbende und zerstörerische Kraft. Sünde wird nicht zugerechnet, wo kein Gesetz ist. Dann wollen wir noch Schriftstellen anschauen, die zeigen, dass die Wirkung des Gesetzes unser Verderben ist oder unsere Verurteilung. Das sehen wir im 2. Korinther 3, Abvers 7. Also das ist eine Passage, wo Paulus Bezug nimmt auf den Dienst von Mose. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben, in Herrlichkeit geschah, sodass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging. Also der ganze Vorgang, als Gott die Gesetze gab, Mose die in Stein gehauen hat, wird hier bezeichnet mit dem Dienst des Todes. Wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit geschehen? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Die NGÜ sagt zu diesen beiden Arten von Diensten, der Dienst, der zum Tod führt, dessen Gesetzestext in Stein gemeißelt war, und der andere Dienst, muss sich denn bei dem Dienst, der vom Geist Gottes bestimmt ist, Gottes Herrlichkeit noch in viel größerem Maß zeigen. Der Dienst des Geistes. Und dann am Ende dieser Passage, wenn schon der Dienst, der zur Verurteilung führte, von Herrlichkeit erfüllt war. Also, das Gesetz wird hier bezeichnet mit dem Dienst des Todes oder Dienst der Verdammnis oder der Dienst, der zur Verurteilung führt. Wenn wir das anschauen, als Eva und auch Adam von dieser Frucht aßen, das Resultat, was unmittelbar darauf folgte, lesen wir 1. Mose 3, 7. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Was die Frucht vom Baum der Erkenntnis hervorbrachte, war, dass sie auf sich selbst schauten. Beide lebten bis dahin im Garten Eden. Beide waren bis dahin total auf den Herrn fixiert und schauten auf ihn und schauten auf das, was der Herr tat. Und erst nachdem sie von der Frucht des Baumes der Erkenntnis aßen, schauten sie auf sich selbst. Das war das Erste, was diese Frucht in ihnen hervorbrachte. Das auf sich selbst schauen, die Ich-Bezogenheit, erst in dem Moment nahmen sie wahr, dass sie nackt waren. Bis dahin schauten Adam und Eva auf Gott und auf das, wozu Gott sie erschaffen hatte. Wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen, werden wir nur Freiheit und Freude erleben, wenn wir auf ihn schauen und nicht auf uns. Wenn wir ein Christsein führen, ein Leben, Jesus nachzufolgen, und viel beschäftigt sind mit uns anzuschauen, uns zu analysieren, registrieren und katalogisieren, was wir alles noch nicht schaffen, was wir falsch machen, wo wir besser sein müssten, was wir versäumt haben und wo wir über unsere Schwächen, über die wir Jahr aus, Jahr ein stolpern und die uns irgendwie mitnehmen. Und wenn das unsere Konzentration ist, wenn das unser Hauptfokus ist, werden wir nicht in der Freiheit der Kinder Gottes leben. Wenn das der Fall ist, leben wir vom Baum der Erkenntnis. Das ist der erste wichtige Kernbotschaft heute Morgen, wo ich hoffe, der Heilige Geist transportiert das in jedes unserer Herzen. Die Frucht dieses Baumes war, dass sie zum ersten Mal sich selbst anschauten und registrierten, ich bin ja nackt. Und versuchten sich da Schurze zu machen. Offensichtlich brauchten sie Gott gegenüber keine Schurze aus Feigenblätter. Und wir brauchen die Gott gegenüber auch nicht. Also wenn da bei dir was schwingt, sich selbst zu analysieren, auf die eigenen Fehler schauen, mit der entsprechenden Wirkung darüber frustriert zu sein, traurig zu werden oder andere Auswirkungen sind, es hat eh keinen Sinn, ich war ja nie den Ansprüchen hier gerecht. Das ist alles Baum der Erkenntnis. Hier gilt es, komplett den Ort zu wechseln, weg von diesem Baum hin zum Baum des Lebens. Wobei ich das alles noch sehr viel ausführlicher erklären werde, was das dann ganz praktisch auch heißt. Aber das ist die Reaktion oder das Ergebnis von dieser Frucht genommen zu haben. Sie schauten auf sich selbst und nicht mehr auf den Herrn. Das ist der Merksatz, den ich hier formuliert habe. Die effektivste Ablenkung vom Baum des Lebens ist ein Konzentrieren und Schauen auf sich selbst. Du kannst entweder auf Jesus schauen oder auf dich. Und wir haben diese viel zitierte Schriftstelle auch unserer Gemeinde hier aus dem Korintherbrief. Ja, alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt. Wir schauen auf den Herrn. Und bis sie von diesem Baum aßen, schauten sie auf den Herrn und alles war gut. Also, wir halten nochmal fest, das Gesetz hat den Dienst zum Tod oder den Dienst zur Verurteilung, zur Verdammnis, wie wir es im 2. Korinther 3 gelesen haben. Und möchte ein paar Gegenüberstellungen anschreiben, die uns den Gegensatz zwischen diesen beiden Bäumen und das, was ihre Früchte hervorbringen, deutlich machen. Viele Kinder Gottes denken in den Kategorien, Altes Testament ist gleich Gesetz und das Neue Testament ist gleich Gnade. Das ist so, glaube ich, wie oft gedacht wird. Aber ich denke, dass eine treffendere Gegenüberstellung wäre, dass der alte Bund ist der Buchstabe und die Bibelfesten unter uns wissen, dass das alles so auch in der Bibel steht. Und der neue Bund, was ist der neue Bund im Gegensatz zum Buchstabe des alten Bundes? Geist. Das Interessante ist, dass wir im Alten Testament Beispiele haben, wo Menschen lebten nach dem Geist. Zum Beispiel König David lebte ganz klar durch den Geist. Und ich glaube, dass es auch möglich ist für uns heute, wo wir ja im neuen Bund sind oder zur Zeit nach dem das Neue Testament entstanden ist, ist es genauso möglich, nach dem Buchstabe zu leben oder nach dem Gesetz. Also das ist die treffendere Unterteilung, glaube ich. Alter Bund, Buchstabe, neuer Bund, Geist. Also wenn unser Herz im alten Bund, im Buchstabe oder im Gesetz lebt, dann kann einfach alles, auch was wir im Neuen Testament lesen, für uns zum Gesetz werden. Und dann kann auch alles das in uns zur Verurteilung oder zur Verdammnis hinwirken. Wir werden nicht geistlicher durch das Befolgen, auch von neutestamentlichen Aussagen, sondern indem Jesus Christus in uns mehr Gestalt annimmt. Das ist der Weg. Das ist eine Tatsache, die uns hineinsacken muss, dass wir auch jetzt, wo Jesus auferstanden ist und einen neuen Bund geschlossen hat, wo wir wissen aus dem Hebräerbrief, er ist mit seinem Blut ins Allerheiligste gegangen, hat Sühne für unsere Schuld, hat für uns bezahlt. Und das Neue Testament fordert uns an mehreren Stellen auf, dass wir im Geist leben sollen und dass wir nun voller Geist werden sollen. Paulus im Galaterbrief zum Beispiel, dass wir im Geist begonnen haben, nicht im Fleisch vollenden sollen. Also es ist möglich, auch heute im alten Bund zu leben oder nach dem Gesetz zu leben. Und wenn unser Herz irgendwie beim Baum der Erkenntnis ist, dann werden auch neutestamentliche Aussagen alle irgendwie zum Gesetz, werden auch diese Aussagen alle zum Buchstabe. Und die Werke Satans stimmen recht häufig mit dem Buchstabe des Gesetzes überein. Noch mal Schriftstellen dazu, dass ihr seht, dass das nicht meine Ideen sind. 2. Korinther 3, Vers 6. Ganz, ganz wichtige Aussage von Paulus. Der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Also das Ergebnis hier ist Tod und das Ergebnis hier ist Leben. der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Also auch das Studieren der Schrift, das Lesen in der Bibel, wenn wir das tun ohne den Geist Gottes, ohne dem, der das Leben gibt, dann gewinnen wir allenfalls Erkenntnis über Gut und Böse. Und wir wissen aus dieser Geschichte ganz am Anfang im Wort Gottes und dann auch durch die ganze Schrift hindurch, dass die Erkenntnis von Gut und Böse immer den Tod hervorbringt. Lesen wir die Schrift, indem der Heilige Geist uns da anleitet und inspiriert und uns das Wort Gottes aufführt, dann wird es dazu führen, dass einfach alle unsere Lebensbereiche ausgerichtet werden auf Christus. Es führt dazu, dass er in uns Gestalt annimmt. Also es ist ein Theologieprofessor ohne Heiligen Geist sehr wohl in der Lage, die Bibel zu lesen und zu erkennen, aber alles, was er daraus auch geben können wird, ist bestenfalls Erkenntnis von Gut und Böse. Und das Ergebnis ist immer Tod. Deshalb, das Studieren der Schrift muss geschehen in Verbindung mit dem Geist Gottes, dass er uns da anleitet und dass der uns praktisch das Leben, was in der Schrift ist, in uns hineingibt. Und dann wird der Herr Jesus in uns Gestalt annehmen. Das war der Wunsch von Paulus, dass er sagt, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Und Johannes der Täufer hat es so gesagt, dass er zunehmen muss. Das ist das, worum es geht. Ich bin überzeugt, dass der Teufel in der Lage ist, gewisse Veränderungen bei Menschen hervorzubringen, die konform gehen mit dem Buchstabe und trotzdem ein betrügerisches und ein widerspenstiges, finsteres Herz behalten. Ich bin überzeugt, dass so etwas möglich ist. Und die Umschreibung oder die Überschrift über diesen Vorgang kann heißen Religion oder fromme Dressur. Veränderungen, die Gott hervorbringt in uns und die er hervorbringen möchte, starten immer innen, beginnen immer im Herzen und gehen nach außen. Veränderungen, die religiös sind, die vom Buchstabe herkommen, die vom Baum des Gesetzes herkommen, beginnen immer außen. Es wird immer an der Form herumgebaut. Es gibt in den Denominationen eine Menge Streit über die äußere Form von Vorgängen. Also ungefähr 550 Jahre war es nicht möglich, zwischen der katholischen und der lutherischen Kirche sich auf dem Abendmahl zu einigen. Es geht alles nur um äußere Form. Das ist alles Baum der Erkenntnis, das ist alles Tod. Dass Jesus in uns Gestalt annimmt, meint, von innen heraus wird etwas nach außen verändert. Das meint die Schriftstelle, dass Gott versprochen hat, ich werde meine Gebote auf euer Herz schreiben. Dafür müssen wir uns nicht anstrengen und nicht wir schreiben das auf unser Herz, sondern er tut es. Also in uns ändern sich Überzeugungen. In uns kommt eine Abscheu gegen Unreinheit, gegen Sünde. Und deshalb ist es weder anstrengend noch Krampf, verkehrte Dinge sein zu lassen. Und das ist das echte Leben. Alles, wo Veränderung außen anfängt und unser Herz nie erreicht, ist fromme Dressur oder Religion. Oder unser neuzeitliches Wort dafür ist Druck. Das ist Baum der Erkenntnis. Da Gott das so gesagt hat, da es in der Schrift so festgelegt ist, können wir es so anerkennen, dass die Ergebnisse von diesem Baum sind tot, sind ohne Leben. Also ich bin überzeugt, dass das möglich ist. Man kann ein ich-bezogenes und betrügerisches Herz behalten und der äußeren Form nach dem Buchstabe entsprechen. Wir sehen da noch Schriftstellen, aber der ganze Umgang mit Jesus und den Pharisäern können wir im Detail sehen, dass so etwas funktioniert und Jesus das auch beim Namen nennt. Wenn wir anschauen, all die Gespräche, die Jesus führte mit den Pharisäern, dass er ihnen immer zeigt, das ist außen und das ist innen. Das ist so gut wie jede Konfrontation. Und da haben wir eine Menge Schriftstellen. Ihr reinigtet das Äußere eurer Becher und Schüsseln, aber inwendig seid ihr voller Raub und Gier. Und da gibt's ganz viele andere Aussagen. Außen passt alles. Und innen furchtbar. Baum der Erkenntnis. Nochmal ganz zurück zum Anfang der Schrift. 1. Mose 1,3. Und Gott sprach, es werde Licht. Das ist eine der genialsten Schriftstellen. Habt ihr euch da schon mal hineingedacht, was das bedeutet? Überlegt euch das mal. Gott sprach, es werde Licht, und da war Licht. Das ist Gott. Das ist das Geniale, dass die Aussprüche Gottes in dem Moment, wo er sie spricht, zu dem werden, was sie beinhalten. Das kann nur Gott. Das ist ultimativ. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Zwei wichtige Tatsachen. Gott schuf das Licht und dann hat er dafür gesorgt, dass Licht und Finsternis für immer getrennt sind. Das wird in Ewigkeit voneinander getrennt sein. So, jetzt wollen wir mal in eine neutestamentliche Entsprechung kommen. Jesus antwortete und sprach, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also hier spricht Jesus davon, dass ein Mensch von Neuem geboren wird, wenn er das Reich Gottes sehen will. Unser landläufiger Begriff ist eine Bekehrung, aber das, ich bevorzuge die Formulierung von Neuem geboren sein. Weil Bekehren ist so eine Sache. Wenn also ein Mensch von Neuem geboren wird, dann beginnt sofort in dem Moment Gott in diesem Mensch dieses Werk, nämlich das Licht von der Finsternis zu trennen. Und das ist etwas, was er tut. Und wir sind oft in unserem Eifer dabei, ihm diese Arbeit abzunehmen und ihm dabei zu helfen oder selber da massiv tätig zu werden. Aber alles, was wir als Muster dafür haben, ist einfach nur der Baum von Erkenntnis von Gut und Böse. Und nach diesem Muster läuft das dann bei uns ab. Vielleicht ein ganz kleines Beispiel aus dem Alten Testament. Es gab ganz klare Vorschriften, was im Tempel ist, welche Einrichtungsgegenstände da hat. Die Mäuse waren vorgeschrieben, es war alles ganz präzise, ganz genau. Das musste absolut eingehalten werden. Wenn da irgendwas anders getan wurde, gab es die Todesstrafe. Da gab es den Schaubrottisch, da gab es die Schaubrote. Die lagen eine ganz bestimmte Zeit auf diesem Tisch, wurden weggenommen, neue hingetan. Gesetz, ganz klare Regel. Jetzt, alles hält sich daran. Dann kommt David mit seinen Kriegern, ist hungrig, geht zum Priester und fragt ihn nach diesen Schaubroten. Ein Unding, die Schaubrote durften nicht gegessen werden. Und David kriegt die, gibt die seiner Mannschaft und die essen. Und das war eine Handlung im Heiligen Geist. Vollkommen anders, als es die Vorschrift vorsah. Darum sagte ich vorhin, David war einer, der zur Zeit des Alten Testaments oder zur Zeit des Alten Bundes eigentlich schon im Neuen Bund lebte. Herausragende Persönlichkeiten wie Abraham. Abraham konnte sogar schon Jesus sehen als den Gekreuzigten. Das muss man sich vorstellen, wie weit Abraham sehen konnte. So steht es geschrieben. Und er lebte auch schon zu seiner Zeit wie im Neuen Bund, im Geist. Das war der Glauben in ihm, dass er in der Lage war, seinen Sohn ernsthaft auf den Altar zu legen. Das war keine menschliche Kraft, dass er besonders mental stark war oder dass er vielleicht irgendwie extrem gefühlskalt war, um sowas zu tun. Das war das, was ihn in die Lage versetzte, seinen Sohn tatsächlich mitzunehmen und auf den Altar zu legen, weil er wusste, wenn ich diesen Sohn hier opfere, Gott wird mir einen neuen erwecken oder ihn wieder erwecken. Weil Abraham schon die Sicht hatte, Jesus würde sterben und wieder auferstehen. Schaubrote essen war verboten. Und dann war eine Situation und da war es anders und es war richtig. Das mit dem Schabbat, ne? Sagt Jesus, der Schabbat ist nicht für die Menschen da, die Menschen sind nicht für den Schabbat da, sondern der Schabbat für die Menschen. Einhalten von Regeln und Geboten. Und ich möchte uns einfach mal eine Gegenüberstellung anschreiben, dass wir noch mehr Sicht bekommen über den Gegensatz vom Baum der Erkenntnis und vom Baum des Lebens. Ich kürze das hier mal ab. BDE. Baum der Erkenntnis. Stark, ne? Es durfte im Zeitalter der SMS-Kurzsprache nicht das Problem sein. Also BDL, das klingt fast ein bisschen wie eine Gewerkschaft, aber das meint Bau des Lebens. Baum des Lebens. Na? Also wir haben auf der einen Seite Baum der Erkenntnis, auf der anderen Seite Baum des Lebens. Wir können einordnen unter dieser Seite Baum der Erkenntnis Gesetz, unter dem Baum des Lebens Gnade. Wir können unter dem Baum des Lebens einordnen Geist, im Gegensatz Fleisch. Ich hoffe, dass euch da auch Bibelstellen im Hinterkopf erscheinen. Was aus dem Fleisch geboren ist, erzeugt den Tod. Oder wer auf das Fleisch seht, erntet den Tod. Wer auf den Geist seht, erntet Leben. Dann habe ich eine wunderbare Gegenüberstellung. Frucht ist auf der Seite vom Baum des Lebens. Was würdet ihr sagen? Was ist das Gegenstück dazu? Bei Baum der Erkenntnis. Also ich habe das hier Anstrengung genannt. Anstrengung oder Untertitel Ergebnisse. Wir wissen alle die Schriftstelle, dass die Frucht des Geistes in uns wächst. Die drei ersten sind Liebe, Frieden und Freude. Es gibt noch mehr. Wenn wir mal nur die drei anschauen, Liebe, Frieden und Freude. Wie viel Frucht haben wir in unserem Leben? Ich denke, da kann noch was wachsen. Aber das Wesen der Frucht ist, dass sie eben wächst. Das ist das Gegenteil von Anstrengen und Ergebnisse hervorbringen. Anstrengung und Ergebnisse hervorbringen in diesem Bereich ist vom Baum der Erkenntnis leben. Vom Baum des Lebens her leben ist, dass die Frucht des Geistes in uns wächst. Und schon die ersten drei, Liebe, Frieden und Freude, ist doch etwas Wunderbares. Wenn wir von den Personen sprechen, die diese beiden Richtungen verkörpern, können wir hier bei Baum der Erkenntnis Kain einordnen und beim Baum des Lebens Abel. Oder hier Sklave und hier Freier. Das erzeugt den Tod, hier kommt das Leben. Jesus hat gesagt, ich bin das Leben. Baum der Erkenntnis bewirkt Veränderungen von außen. Der Baum des Lebens bewirkt Veränderungen von innen. Wenn der Hauptfokus, das Hauptgewicht auf äußere Formen sind, auf das Einhalten von Regeln und Geboten, die äußere Sachen regeln, wenn das der Hauptfokus ist, dann sind wir im Bereich von Religion, dann sind wir geistlich nicht mehr lebendig. Veränderungen, die der Geist Gottes bewirkt, beginnen innen und wirken sich dann auch bis hinein in praktische alltägliche Entscheidungen aus. Aber weil sie innen begonnen haben, ist ihre Auswirkung nach außen nicht anstrengend und auch kein Krampf. Es ist auch kein Druck. Wenn du in deinem Herzen das Richtige willst, dann ist es eine Freude, das Richtige zu tun. Es geht gar nicht anders. Also, der Baum des Lebens bewirkt Veränderungen von innen. Und Gott sagt das ja auch, gibt Schriftstellen dazu, dass er auf das Herz schaut und nicht auf das Äußere der Menschen. Dass Gott völlig anders Menschen anschaut und einschätzt, wie wir das manchmal tun. Hier führen wir ein Leben aus Furcht. Ein Leben aus Furcht. Wird es reichen? War ich gut genug? Habe ich genug getan? Hier können wir auch das schlechte Gewissen einordnen. Leben aus Furcht. Im Gegensatz dazu führen wir hier, wenn wir am Baum des Lebens sind, ein Leben aus Glauben. Auf dieser Seite, Baum der Erkenntnis, versuchen wir Jesus nachzuahmen. Und auf der anderen Seite, ich schreibe mal Christus in uns. Das meint, dass er in uns Gestalt annimmt, dass Jesus in uns wächst, sein Wesen in uns zur Entfaltung kommt. Ich schreibe hier mal was her, das werde ich gleich erklären. Um den Turm, wir kennen hoffentlich alle diese Begebenheit, dass das Volk sehr zeitig den Drang hatte, einen Turm zu errichten, der Turmbau zu Babel. Es steht an dieser Stelle geschrieben, dass sie zwei Motivationen hatten, diesen Turm zu bauen. Die erste Motivation, wir wollen sein wie Gott. Das war das, was die Schlange Adam und Eva versprach. Keineswegs werdet ihr sterben. Gott ist fies. Das richtig Endgeile, das gönnt ihr euch nicht. Und ich sage euch jetzt mal, wie es wirklich ist. Wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Das ist die Standardstrategie des Teufels zu verführen. Das Muster findest du in absolut jeder Verführung. Egal welche Verführung es ist, das Muster ist dahinter. Keineswegs hat das die Konsequenzen. Glaub nur nicht das. Der Gott da oben, der Grausame, der Herzlose und Lieblose, da will ich bloß nicht an den Baum lassen, weil ihr dann ja wärt wie er und das will der ja nicht. Das ist das Grundmuster jeder Verführung. Die erste Motivation, den Turm zu errichten, war zu sein wie Gott. Die zweite, damit wir uns nicht zerstreuen über den Erdkreis. Dieser Turm sollte dazu dienen, dass sie zusammenblieben, dass sie in Einheit blieben. Das ist der Turm. Das Gegenstück dazu, wenn unsere Mitte, unser Turm, Jesus ist. Also hier haben wir immer das Ergebnis, wenn wir irgendetwas in unserer Mitte haben, was dieser Turm symbolisiert, lass das sein, unser Turm ist der FCG. Oder gleiche Interessen, gleiche oder ähnliche Berufungen. Oder unser Turm ist ein bestimmter Dienst, gesalbter Bibellehrer oder ein Prophet. Also egal was es ist, in unserer Mitte, unser Turm, um dem wir uns versammeln, etwas anderes ist als die Person Jesus. Es kann ja sein, was es will. Das Ergebnis ist immer Verwirrung. Vom Baum der Erkenntnis leben hängt immer zusammen mit Verwirrung. Dieses in Gedanken hin und her schwanken, nicht wissen, was ist richtig, immer dieses hin und her, für und wieder, alles abzuwägen. Das hat etwas damit zu tun, dass wir nicht Jesus als unseren Turm haben. Also hier ist das Ergebnis immer Verwirrung. Ist Jesus in unserer Mitte, dann ist das Ergebnis Einheit. Hier ist die echte geistliche Einheit. Wenn von jedem Beteiligten Jesus, der ist, um den es geht, und wir uns um ihn versammeln, wird er uns zusammenhalten, wird er dafür sorgen, dass wir uns nicht zerstreuen, wird er dafür sorgen, dass keine Verwirrung aufkommt. Diese Einheit kommt von ihm. Wenn er in unserer Mitte ist, ist diese Einheit da. Das braucht gar keine Anstrengung. Das braucht nicht irgendwie ein langes Gebet. Immer dort, wo Jesus tatsächlich die Mitte sein darf, der, um den es geht, der, auf den alle schauen, ist Einheit. Das ist sehr leicht, das ist sehr frei, das ist völlig ohne Last. Dieses Ding hier zu bauen, diese beiden Motivationen, erstens, wir wollen sein wie Gott und zweitens, damit wir uns nicht zerstreuen, damit wir zusammenbleiben, das Gegenteil geschieht. Es kam Verwirrung über die Sprache und deshalb ist es bei der Ausgießung des Heiligen Geistes in der Apostelgeschichte Gottes Antwort auf dieses Problem, dass er nämlich den Geist Gottes ausgoss und sie in anderen Sprachen redeten, die die Ausländer, die in Jerusalem lebten, alle verstehen konnten. So hat Gott gezeigt, dass er durch seinen Geist die Lösung ist für das Problem der Verwirrung, der Spaltung, des Auseinanderrennens. Und zwar nur er durch seinen Geist. Ich glaube, weil alle anderen Arten der Sprachen, die ausgeteilt wurden in der Apostelgeschichte bis zu uns heute, ist es ja nicht der Fall, dass irgendein Ausländer unter uns unsere Sprachengebet versteht als seine Muttersprache. Der Grund, warum es bei der ersten Ausgießung des Geistes so war, ist, weil Gott auf dieses Ding in Babel eine Antwort gegeben hat, durch meinen Geist kommt wieder Einheit. Nur durch meinen Geist ist die Verwirrung aufzulösen. Die Leute damals dachten, die Jünger sind betrunken. Also die haben nicht wirklich erkannt, was da gerade ablief. Aber es ist aufgeschrieben für uns, dass wir das sehen können und uns darüber freuen können, dass Gott da eine Lösung hat. Ich glaube, was auch auf die Seite des Baumes der Erkenntnis gehört, ist Wahrheit. Und zwar Wahrheit für sich allein. Wahrheit als abstrakte Tatsache. Wenn die Wahrheit das unser Zentrum ist, ist das Ergebnis aus der Wahrheit tot. Im Gegensatz dazu eine Wahrheit verbunden mit der Liebe führt zu Jesus und das führt wieder zum Leben. Wahrheit abgekoppelt von Jesus als Person führt zum Tod, weil Jesus gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Wenn unser Turm Wahrheit ist, unabhängig von der Person Jesus, bringt es nichts anderes als den Tod hervor. Dann können wir noch auf diese Seite bringen Ehrgeiz und als Gegenüber dazu Hingabe. Wir erreichen etwas im Reich Gottes und wir werden befördert, nicht durch Ehrgeiz, sondern durch Hingabe. Der Preis, dass der Herr tiefer mit uns gehen kann in unsere ganz persönliche Berufung, geht über Hingabe. Es ist ein Grund, warum manche Kinder Gottes nie in ihre Berufung kommen, weil sie nicht bereit sind, sich hinzugeben. Ich möchte noch Personen hier mit zuordnen. Esau als Nachfahre des Baumes von Erkenntnis im Gegensatz zu Jakob. Geschichte von Jakob und Esau. Wollen wir uns das mal ganz kurz anschauen? 1. Mose 25, Vers 27. Ich denke, das müssen wir lesen, dass wir verstehen, die Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, was darin für ein Wesen ist und was in der Frucht des Baumes des Lebens ist. Ich lese 1. Mose 25 ab 27. Und die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war noch seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Einst kochte Jakob ein Gericht, da kam Esau vom Feld und er war erschöpft. Und Esau sagte zu Jakob, lass mich doch schnell essen von dem Roten da, denn ich bin erschöpft. Darum gab man ihm den Namen Edom. Da sagte Jakob, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Esau sagte, siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen. Was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob aber sagte, schwöre mir heute. Da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Da Esau verkörpert dasselbe, was auch Kain verkörpert, die Konzentration und das Hängen an dem Irdischen und Sichtbaren, an dem Vordergründigen, an dem schnellen Genuss, an dem Diesseitigen, an dem, was jetzt hier ist. Wenn wir die Geschichte anschauen, würde ich nicht unbedingt behaupten, dass Jakob sich moralisch einwandfrei verhielt. Und trotzdem sagt Gott später ganz klar, dass er Jakob bevorzugt und dass er Jakob liebt und auf ihn den ganzen Segen gibt. Moralisch, sittenstreng betrachtet, ist es einfach nur fies, einen mit einer wohlduftenden Suppe das Erstgeburtsrecht abzunehmen, der hungrig vom Feld kommt, den ganzen Tag draußen rumgerannt ist und nicht gejagt hat. Aber es offenbart das Herz von Esau. Dieser Satz, siehe, ich gehe ja doch zum Sterben, dem Sterben entgegen, was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Dieses Geringschätzen, was Gott für uns getan hat, wir müssen einfach Kinder Gottes sein, die die ewigen, unsichtbaren Dinge sehen. Und Jakob konnte das sehen. Jakob wusste, das Erstgeburtsrecht ist das Wichtigste von allen. Jakob war so wild entschlossen und darauf war so stark seine Konzentration, dass er später mit Gott rang und gesagt hat, ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Und dafür ein Leben lang eine kaputte Hüfte hatte. Könnt ihr alles nachlesen in den darauffolgenden Kapiteln. Das zeigt, dass David das Allerwichtigste war in seinem Leben. Ich brauche dieses Geburtsrecht. Ich will den Segen. Ich hänge an Gott. Das ist mir tausendmal wichtiger als alles Irdische. Und Esau hat die Einstellung, Erstgeburtsrecht, ich sterbe ja eh. Und jetzt riecht er so gut. Ach komm. Erkennen wir da etwas in uns wieder? Das ist etwas, was ich betonen möchte. Wir sollten das nicht alles irgendwie mit der Idee hören, ja, die waren irgendwie alle so komisch, das würde mir nie passieren. Ich möchte klarstellen, dass wir alle das Potenzial in uns haben, uns wie Esau zu benehmen oder wie Kain oder wie Saul. Wir alle haben das Potenzial, die Ehe zu brechen, ein Mörder und ein Dieb und ein Übeltäter zu sein. Wir alle. Obwohl Jakob moralisch gesehen sich nicht unbedingt vorbildlich verhielt, war es Gott wohlgefällig und angenehm. Und es ist dann auch so gekommen. Dann hat er die Mutter hier mächtig mitgeholfen, dass dann auch am Ende Jakob gesegnet wurde und Esau absolut bestürzt ist, wo es zu spät ist und dann merkt, was er da getan hat. Könnt ihr es dann lesen, Kapitel 27 und 28, wie er dann weinte und sein Vater anflehte, ist denn da nicht noch ein Segen? Das ist einfach eine Warnung an uns. Wenn wir auf das Diesseitige konzentriert sind, wenn das Irdische, das Erdnahe, wenn das unser Ding ist, haben wir kein echtes Leben. Jakob und Esau sind beide ein Typus, der eine für den Baum der Erkenntnis und der andere für den Baum des Lebens. Was haben wir noch für Gegensätze? Ich hatte schon den Namen erwähnt. Saul und David. Saul beginnt mit dem Opfern, obwohl der Prophet nicht da ist, obwohl die Anweisung war, er soll warten. Der Prophet kommt und sagt zu Saul, dafür, dass du das getan hast, hat der Herr dir dein Königreich weggerissen. Ihr könnt es nachlesen im Samuel. Überlegt euch diesen Satz, der Herr hat dir dein Königreich weggerissen, so wie ich dieses Gewand auseinanderreiß. Und die Reaktion von Saul war, ehre mich doch vor dem Volk, lass uns doch den Gottesdienst weiterführen. Lass uns doch die äußere Form aufrechterhalten. Wir wollen uns doch jetzt keine Blöße geben. Dass mir das Königreich weggerissen wurde, das muss doch jetzt keiner merken. Das war seine Reaktion. Stellt euch vor, der Prophet kommt und sagt, das war's für dich. Gott hat einen anderen. Und seine Reaktion war, ehre mich doch vor dem Volk. Lass uns jetzt weitermachen nach der Tagesordnung. Anstatt zusammenzubrechen und bestürzt zu sein, was geschehen ist. Und David wird König und David zeigt an mehreren Stellen, wie er im Geist lebt. Und ich finde, das ist eine echt gute Botschaft, das ist auch für uns. Gott nennt diesen Mann einen Mann nach seinem Herzen. Und wir wissen, David hat gewaltige Fehler gemacht. David hat fürchterliche Dinge getan, hat mit dieser Frau vom Nachbar geschlafen, um zu vertuschen, dass da ein Kind kommt von ihm, hat er dafür gesorgt, dass ihr Ehemann an der Front umgebracht wird. Das hat David getan, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gewaltige Fehler gemacht und trotzdem sagt die Schrift, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Vielleicht noch ein letztes Gegenüberstellen. Zum Baum der Erkenntnis gehört Menschenfurcht und zum Baum des Lebens gehört Gottesfurcht. Nach der Schrift sind also die Früchte dieser beiden Bäume für immer getrennt. Ich lese uns mal was aus 1. Mose 1, 11, wo das Gott zum ersten Mal für immer festlegt. Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorwachsen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so, und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt, nach seiner Art. Und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Also Gott hat festgelegt, dass ein Baum Samen und Früchte hervorbringt, nach seiner Art. Und die neutestamentliche Entsprechung aus Lukas 6, Abvers 43, sagt Jesus, denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt, auch wieder keinen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird in seiner eigenen Frucht erkannt, denn von Dornen sammelt man nicht Feigen, auch liest man von einem Dornbusch keine Trauben. Der gute Mensch bringt, und jetzt kommt diese tiefe Brücke um das, wo es den Herrn geht. Wir reden hier von Bäumen und von Frucht. Ein böser Baum bringt nur schlechte Früchte, ein guter Baum nur gute Früchte. Und jetzt kommt es, der gute Mensch bringt aus dem Schatz seines Herzens hervor. Hier geht es wieder um das Herz. Er bringt das Gute hervor und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Das war Lukas 6, ab 43. Oder noch eine andere Schriftstelle, Galater 6, 7, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Also vom Baum der Erkenntnis essen bringt als Frucht den Tod und vom Baum des Lebens essen bringt als Frucht des Lebens. Ich hatte schon gesagt, dass diese beiden Bäume für diese zwei Abstammungslinien stehen. Dadurch, dass Adam und Eva davon nahmen, kam die Sünde als Samen in den Menschen. Die Bibel sagt dann auch an anderer Stelle, dass seitdem jeder unter Adam oder unter dem Fluch Adams geboren ist. Jeder Mensch, der seitdem im Natürlichen zur Welt kommt, jedes Baby, was geboren wird, ist unter dem Ding geboren. In jedem ist dieses Ding verankert. Auch schon das süße, kleine, neugeborene Baby ist in seinem Wesen sündhaft. Oder man kann sagen, der sündige Mensch nahm Gestalt an, als die beiden von dieser Frucht nahmen. Und das Ganze geht immer so weiter. Und jeder Mensch, der nicht von Neuem geboren ist, ist ein Nachkomme von Kain, ist ein Nachkomme vom Baum der Erkenntnis. Wir hatten gelesen, dass alles sich fortpflanzt nach seiner Art. Und das ist dann symbolisch zu sehen im Leben von Kain und von Abel. Und wir können das noch hier auf diese Seite bringen. Das ist das Wesen der Schlange, was im Kain da war. Und in Abel ist das Wesen Christi. Also halten wir das nochmal fest, dass wir da auf einem festen Fundament stehen, dass durch das Nehmen dieser Frucht oder durch den sogenannten Sündenfall dieser Samen vom Baum der Erkenntnis in den Menschen hineingekommen ist und der Mensch damit immer diese Frucht hervorbringt. Es sei denn, wir werden erlöst oder von Neuem geboren oder haben jetzt die Abstammung Christi. Das ist die einzige Lösung, aus dieser Linie herauszukommen. Das ist die einzige Lösung, die Frucht des Baumes der Erkenntnis nicht mehr essen zu müssen. Die einzige Lösung, das nicht mehr ernten zu müssen. So ist also irgendwie das Wesen von Kain in uns allen. Ich hatte schon gesagt, Kain oder auch Esau, der Sinn war auf die Erde gerichtet. Kain, steht in der Schrift geschrieben, war Ackerbauer. Irdische Gesinnung. Also die Nachkommen Kains ist jede Person, jeder Mensch, der nicht aus dem Geist von Neuem geboren ist. Wir kennen aus dieser Geschichte damals, dass Gott daraufhin die Schlange verfluchte und ihr befahl, von nun an auf dem Boden kriechen zu müssen, sich der Form der Erde anpassen zu müssen und sich von Staub zu ernähren. Das ist ein Sinnbild, weil Adam und Eva waren aus dem Staub der Erde gemacht, oder Adam war aus dem Staub gemacht, Eva ja dann von ihm. Und das ist dieser Staub, das Symbol für die alte Natur, und das ist das, wovon sich die Schlange ernährt. Das hatten wir auch in anderen Zusammenhängen schon hier in der Lehre, wenn es darum geht, Sünde zu überwinden, dass der Teufel immer kommt über die fleischlichen Begierden. Er ernährt sich vom alten Mensch. Also Gott verfluchte die Schlange, möglicherweise, ich weiß nicht wie, musste die Schlange bis dahin nicht auf den Boden kriechen und muss sich der Form der Erde anpassen, der Bereich des Natürlichen. 1. Korinther 2,14, ein natürlicher oder in Klammern seelischer Mensch, aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Und ich habe hier noch eine Gegenüberstellung. Nachfahren Kains und die Nachkommen Abels, woran man sie unterscheiden kann. Kain und Abel. Die Nachfahren Kains beten die Schöpfung an. Und die Nachkommen Abels beten den Schöpfer an. Ich finde, dass das äußerst aktuell ist in unserer Zeit. In Einklang kommen mit der Natur. Gibt es hunderte Tonnen von Zeitungen, die monatlich, wöchentlich verdruckt werden, mit Anleitungen, wie wir in Einklang kommen mit der Natur und unser Geist sich irgendwie auf was einstimmt. Bis dahin, dass Leute ihre Häuser nach bestimmten Himmelsrichtungen bauen und die Möbel in eine bestimmte Richtung aufstellen und die Ströme der Erde und der Bäume und was es da alles gibt. Es gibt ja da in Richtung Naturreligion eine ganze Menge. Und vieles davon wird unter dem Begriff Wellness in die westliche Welt verkauft, was finsterster Götzendienst ist aus Fernost. Beten die Schöpfung an, was auch einschließt, es darf keinen Schöpfer geben. Das ist ja das tiefste Wesen des Humanismus in unserer Zeit, kategorisch abzulehnen, es gibt ein höheres Wesen als den Mensch. In diesem Bereich ist der Mensch, die Krone, das höchste Wesen, das um den es geht, der Mensch, das Maß der Dinge. Die Nachkommen Abels beten den Schöpfer an, freuen sich natürlich über die Schöpfung, aber es geht um den Schöpfer. Nachkommen Abels wissen, da ist Gott und er regiert und ihm gehören wir und ihm folgen wir nach und er ist die höchste Autorität. Und wir müssen nicht mit der Schöpfung in Einklang kommen, sondern mit dem Schöpfer. Hier ist das Natürliche, das worum es geht und die Nachkommen Abels leben im Übernatürlichen, was unsere Versorgung betrifft, was unsere Gesundheit betrifft, womit wir mit unserer Sorge hingehen, ein Riesenunterschied. Die Nachkommen Kains leben im Natürlichen, die Nachkommen Abels leben zunehmend im Übernatürlichen. Ich würde hier einordnen, seelisch, geistlich. Hier haben wir das Schauen auf sich selbst und hier haben wir das Schauen auf Jesus. Hier ist der Mensch, das der Mittelpunkt des Universums, wie ich das schon sagte. Und das hat Derek Prinz mal so wunderbar definiert, dass es im Kern das Wesen des Humanismus ist, dass der Mensch das Maß der Dinge ist, der Mensch der Mittelpunkt. Und über ihm gibt es keine höhere Autorität, keine höhere Instanz, von da ist der Mensch nicht rechenschaftspflichtig. Das ist der Kern des Humanismus. Hier ist Christus der Mittelpunkt, wie wir das auch vorhin hatten, in Bezug auf den Turmbau zu Babel. Diese beiden Abstammungslinien werden am Ende gipfeln in Personen, die uns die Offenbarung schon nennt. Das Ganze wird auf dieser Seite im Antichrist gipfeln und im Tier, das Tier, was aufstehen wird, von dem die Offenbarung spricht. Und hier wird am Ende, ich schreibe mal, der verherrlichte Christus sein. Im Gegensatz zum Antichrist und dem Tier. Diese beiden Abstammungslinien ziehen sich durch die gesamte Geschichte der Menschheit und die finale Auseinandersetzung wird sein zwischen dem Tier und dem Antichrist und dem verherrlichten Christus. Und wir wissen heute schon, wie es ausgeht, dass Jesus das vernichten wird mit dem Hauch seines Mundes. Ich hatte gesagt, dass das Wesen Keins in jedem von uns steckt. Wir haben das alle von Geburt an mitbekommen. Wir sind alle nach Adam und Eva geboren. Ich denke, zumindest in dieser Aussage können wir voll übereinstimmen. Und es kommt nun darauf an, dass Gott diese Dinge in uns voneinander trennen darf. Und das ist etwas, was er tut. Das bedeutet diese Schriftstelle, ich werde mein Gebot auf eure Herzen schreiben. Das ist das, was Gott damit meint. Dass wir den Schöpfer anbeten können, dass wir im Übernatürlichen leben können, dass wir geistlich sind, auf Jesus schauen, dass wir am Ende bei ihm, dem verherrlichten Christus, sein werden. Im Gegensatz dazu, diese andere Linie, und ich denke, wir haben gesehen, es geht bei den Nachkommen Kains nicht um das bloße Weltliche. Auf dieser Seite ist ganz, ganz viel Religiosität im Spiel. Auf dieser Seite sind viele Schriftstellen im Spiel. Und wir sehen es am besten anhand des Konfliktes, den Jesus andauernd mit den Schriftgelehrten und Pharisäern hatte. Sie kommen immer von dieser Seite, obwohl sie die Schriften kannten wie niemand anders, obwohl sie als die Fachleute galten, als die Gelehrten, die in den Schriften regelmäßig lasen, die sie auswendig konnten. Und wir wissen aus dem Wort, dass gerade die Leute, die also auch die Bildung hatten, lesen zu können, die auch überhaupt an die Schrift herankommen, weil die Schriftrollen waren ja im Tempel. Damals hatte ja nicht jeder eine Bibel mit dem Alten Testament zu Hause. Gerade die Leute, die die Propheten kannten, die die Psalmen kannten. Wenn man mit dem Geist Gottes die Psalmen liest, muss man Jesus erkennen. Und sie erkannten ihn nicht. Gerade die Leute brachten ihn ans Kreuz. Das ist eine interessante Tatsache. Jesus wurde nicht von Zöllnern und Huren gekreuzigt, sondern von den Gerechten, den moralisch Einwandfreien, denen, die nach sittenstrengen Maßstäben am besten lebten. Und Jesus nimmt es jedes Mal auf Korn. Sie waren immer auf der Schiene, Jesus aufs Glatteis zu ziehen, um zu erreichen, dass er einen Fehler macht, um daraufhin nach ihrem Gerechtigkeitsempfinden ihn verurteilen zu können als die Gerechten. Das war immer ihr Ziel. Ist es erlaubt, Steuern zu zahlen? Und jedes Mal zeigt ihnen Jesus, dass außen und innen in ihrem Leben ein Riesenunterschied ist. Und er zeigt jedes Mal, dass es vor ihm null Bedeutung hat, wenn unser äußeres Leben korrekt nach moralischen und sittenstrengen Maßstäben läuft und in unserem Herzen was ganz anderes wohnt. Wir schauen uns ein paar Verse davon an. Matthäus 23. Dann redete Jesus zu den Volksmengen, zu seinen Jüngern und sprach: Auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Alles nun, was ihr euch sagen, tut und haltet, aber handelt nicht nach ihren Werken. Das heißt, die Gebote in sich sind nicht schlecht, aber ihre Werke kommen aus ihrer Selbstgerechtigkeit, aus dem aus eigener Kraft Gesetze erfüllen. Auf diesen Konflikt komme ich dann in unserer nächsten Einheit. Das will ich heute nicht noch beginnen. Ich werde zeigen, dass selbst das Gute vom Baum der Erkenntnis böse ist. Also Jesus sagt hier, die Lehren in sich sind richtig. Und so ist man also auch als Bibellehrer in der Lage, richtige Dinge zu lernen. Aber wenn in meinem Herzen was anderes wohnt, kommt ein anderes Ergebnis. Handelt nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. Sie binden schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen. Sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Alle ihre Werke aber tun sie, um sich vor den Menschen sehen zu lassen, denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten groß. Das ist der Inbegriff von Religiosität, Dinge zu tun, um von den Menschen gesehen zu werden oder auch damit ich von den anderen als richtig und gut und ordentlich eingestuft werde, ohne dass das im Herzen wohnt. Sie lieben den ersten Platz bei den Gastmählern und die ersten Sitze in den Synagogen, die Begrüßungen auf den Märkten und von den Menschen Rabbi genannt zu werden. Und dann schauen wir noch ein bisschen weiter nach hinten. Vers 25. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel inwendig, aber sind sie voller Raub und Unenthaltsamkeit. Jetzt kommt die Anweisung, wie das richtig läuft. Reinige zuerst das Inwendige des Bechers, damit auch sein Auswendiges rein werde. Es beginnt in unserem Herzen. Und wenn es unserem Herzen hell wird, dann wird das sich niederschlagen oder widerspiegeln in unseren Taten und Entscheidungen. Und das Ganze ist Freude. Wenn wir in unserem Herzen das Richtige wollen, werden wir auch das Richtige gerne tun. Es beginnt inne und dringt nach außen. Und es ist richtig, dass auch das Auswendige rein wird, aber es muss innen beginnen. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll Totengebeinen und aller Unreinigkeit sind. Unreinigkeit. Aha. So scheint ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, denn ihr baut die Gräber der Propheten und schmückt die Grabmäler der Gerechten. Und sagt, wären wir in den Tagen unserer Väter gewesen, so würden wir uns nicht an dem Blut der Propheten schuldig gemacht haben. So gebt ihr selbst Zeugnis, dass ihr Söhne derer seid, welche die Propheten ermordet haben. Also das ist beinhaltet, was ich vorhin schon andeutete. Lass uns nicht denken, ja, das sind die Pharisäer, die sind ja furchtbar. Das Volk Israel damals, ja, die waren so widerspenstig, dass die 40 Jahre durch die Wüste mussten, das war ja klar. Lass uns davon ausgehen, wir alle wären genauso widerspenstig gewesen zu diesem Zeitpunkt und wären genauso 40 Jahre durch die Wüste gelaufen. Und das musste so lange gehen, weil Gott gesagt hat, diese Generation wird mein verheißenes Land nicht sehen. Deshalb ging das so lange, bis diese Generation, die auszog aus Israel, aus Ägypten, gestorben war. Das ist genauso in uns. Wenn wir die Haltung haben, ja, hätten wir zu der Zeit gelebt, wir hätten die Propheten nicht umgebracht, dokumentiert das diese Selbstgerechtigkeit in uns, mit der Jesus nie einverstanden sein wird. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse hat etwas zu tun mit dem Gesetz. Und das Gesetz definiert, was Sünde ist. Und würden wir jetzt versuchen, mit unserer Anstrengung, unserer Kraft, mit Disziplin, mit Einsatz, mit Eifer, das Gesetz zu erfüllen, ohne dabei abhängig zu sein von Jesus, ohne dass er uns in uns wirkt, ohne dass er uns dazu Kraft schenkt, ohne dass der Heilige Geist das in uns wirkt, dann sind wir unter dem Fluch des Gesetzes. Die Bibel sagt, dass niemand in der Lage ist, aus seiner Kraft heraus nach dem Gesetz zu leben. Das bedeutet, wir wären alle unter dem Urteil, weil die Bibel auch sagt, wer ein Gesetz nicht befolgt, hat alle gebrochen oder sich gegen alle Gesetze schuldig gemacht. Und das heißt, wir verdienen den Tod. Dann gibt es noch die theoretische Möglichkeit, die wird niemand von uns erreichen, weil die Bibel sagt, niemand schafft es, nach dem Gesetz zu leben. Dann gibt es noch die theoretische Möglichkeit, angenommen, wir könnten das Gesetz halten, weil wir uns extrem anstrengen, weil wir jeden Druck irgendwie aushalten, weil wir es schaffen. Wäre das Ergebnis, wir wären gerecht aus dem Gesetz. Und das bedeutet, wir wären selbst gerecht und wären wiederum verloren und hätten den Tod verdient. Weil damit würden wir dokumentieren, Jesus hätte gar nicht sterben brauchen. Ich brauche das Opfer von Jesus nicht. Damit sind wir unabhängig von Gott. Ich bringe in der nächsten Einheit noch das Beispiel, wie auch Paulus das erlebte. Er als gebildeter Schriftgelehrter, wie er später auch darüber dachte, dass er sich ganz klar geäußert hat zu seiner vergangenen Gerechtigkeit aus den Werken. Also beide Varianten. Wenn wir nach dem Gesetz leben, in unserer eigenen Kraft versuchen gut zu sein, in unserer Anstrengung versuchen Gott zu gefallen, dann haben wir damit den Tod verdient, weil wir leben unter dem Fluch des Gesetzes und das Ende ist der Tod. Das ist das, was Jesus ans Kreuz gebracht hat. Würden wir es schaffen, rein theoretisch nach dem Gesetz einwandfrei zu leben, wäre unsere Gerechtigkeit aus uns selbst und wir würden Jesus nicht brauchen, wir wären unabhängig von ihm und damit genauso tot. Und das ist das, was mir so am Herzen liegt, dass wir verstehen, all der Druck, den wir empfinden und auch für die, die das spüren irgendwie in der Gemeinde oder in dem, wie wir Jesus nachfolgen, hat etwas damit zu tun, dass wir mehr oder weniger gespeist sind vom Baum der Erkenntnis. Weil das Wort Gottes ist wahr und das Wort Gottes sagt, dass die Wahrheit in der Person von Jesus uns frei macht. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, euch das Leben zu geben. Und volle Genüge oder totaler Überfluss oder wie man das noch übersetzen kann. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Da mag Druck sein um uns herum. Da mag Druck sein auf Arbeit. Das ist ein Werkzeug des Teufels, Menschen zu quälen und zu knechten. Aber wir sind von Neuem geboren. Und in Bezug auf das Reich Gottes, wenn wir dort Druck erleben, hat es etwas damit zu tun, dass wir am falschen Baum sind und uns von der falschen Frucht ernähren. Der erste praktische Punkt ist, wir hören auf uns selbst zu schauen und uns selbst zu analysieren. Wir hören auf, darüber Buch zu führen, was bei uns alles noch nicht richtig ist und was wir alles noch schaffen müssen. Und wir schauen auf Jesus. Wir haben oft diese Schriftstelle zitiert. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht den Herrn an. 2. Korinther 3, 18. Ich lese mal noch etwas davor, weil es zusammenhängt, diese kurzen Schriftstellen. Also Vers 7 haben wir diesen Vers, den ich vorhin auch zitierte, dass der Dienst, den Mose tat, wird als Dienst des Todes bezeichnet, wo es um das Gesetz ging, in Stein gehauen. Dann kommt Vers 8, wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen. Dann Vers 10, denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht wegen der überragenden Herrlichkeit. Denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Die Herrlichkeit, die hier genannt wird, im Zusammenhang mit dem Vergehenden oder mit dem Gesetz, das meint diesen positiven Aspekt, dass durch Gesetz und Ordnung bestimmte Dinge vordergründig geregelt und geordnet werden. Aber es steht, dass das, was im Geist geschieht, eine viel größere Herrlichkeit hat, und zwar eine, die bleibt. Als Mose vom Berg kam, hat er auch geleuchtet, aber diese Herrlichkeit ist wieder vergangen. Vers 12, da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israel nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Also Erlösung von dem Wesen Kains, von dem Baum der Erkenntnis und von dieser Frucht gibt es nur in Christus. Bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht. Das heißt, wir sind von Neuem geboren. Diese Decke ist nicht mehr auf uns. Die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Alle Veränderungen, die du dir wünschst, für dich persönlich, wo du frustriert bist und nieder bist über dich selber, traurig, ärgerlich, all die Veränderungen, nach der wir uns sehnen, kommt durch das Anschauen des Herrn. Kommt nicht durch das Anschauen unserer Schwachpunkte, unseres komischen Wesens, unseres komischen Charakters und das daraus hin sich noch mehr anstrengen. Dort kommt keine Veränderung her, sondern sie kommt durch das Anschauen des Herrn, durch das Zeithaben mit ihm. Und wir freuen uns an ihm, weil wenn wir ihn anschauen, dann sehen wir Reinheit, Vollkommenheit, Liebe, Freundlichkeit, Güte, Stärke, Herrlichkeit, Macht, Erbarmen, Verständnis. All das sehen wir bei ihm. In diesem Gebiet sollen wir geübt sein. Ich weiß, dass sich das fast abstrakt anhört, ja, Jesus anschauen. Wie schaue ich denn jetzt Jesus an? Das ist nicht irgendwie die geschnitzte Figur im heiligen Schrein. So jetzt irgendwie an der Kreuzung hier auch solche kleinen Säulenmauern und da irgendeine Figur drin steht. Jesus anschauen bedeutet sein Wesen anschauen, seine Art, seinen Charakter. Und das spiegelt sich wieder in der gesamten Schrift. Und durch das Anschauen tut er etwas in uns, ohne dass wir uns da anstrengen, ohne dass wir da selber das Heft in der Hand nehmen, dass wir dem Herrn behilflich sind, in uns Licht und Finsternis zu trennen. Das ist geistliche Freiheit. Kommen später noch darauf. Galaterbrief sagt, okay, lasst uns diese gewonnene Freiheit jetzt nicht als Anlass für das Fleisch nehmen. Das meint, ach, mir wird sowieso alles vergeben, ich bin begnadigt, ne? Da kann ich ja jetzt in Ruhe weiter sündigen, weil am Ende wird es mir ja vergeben. Wir wissen, dass das nicht so gemeint ist. Aber all die Veränderungen, wonach wir uns sehnen, kommt nicht durch noch mehr Anstrengung. Das Gegenteil ist der Fall. Mir ist zumindest aufgefallen, dass in den letzten Monaten das Wort Burnout häufig in den Nachrichten ist. Und ich habe auch einen Artikel gelesen in einem Journal, dass die Bezeichnung Burnout auch in der ganzen Medizin massiv an Bedeutung gewonnen hat. Es haben verschiedene Ärzte sich da auch geäußert und gesagt, wir stellen das öfters als Diagnose, damit die Person registriert, dass sie in einer gewissen Weise überhaupt krank ist und etwas unternehmen muss. Um irgendwie das Ding beim Namen zu nennen, es braucht jetzt eine Veränderung. Und wir leben ohne Frage in einer Zeit, wo die Finsternis mit Druck agiert, weil das Ganze sich hin entwickelt zum Antichrist und hin zum Tier. Wir leben in der letzten Zeit und das Ganze hat Dynamik bekommen. Aber ich bin überzeugt, dass sich anstrengen und aus eigener Kraft gegen solche Dinge wehren, hat nur wenig Erfolg. Wir brauchen die Erlösung, die Jesus für uns erworben hat. Und wenn wir der Meinung sind, wir können selber gerecht sein, wir schaffen das mit unseren Möglichkeiten, wir dokumentieren damit, Gott, ich brauche dich nicht. Und wir zeigen Jesus, du hättest nicht sterben müssen. Also für mich zumindest nicht. Und das zeigt die große Verdorbenheit in unserem Herz, wenn wir so denken. Das zeigt die Verdorbenheit in den Pharisäern. Und das Ganze endete dort, dass sie Jesus vor den Hohen Rat brachten und wieder zu Pilatus und Herodes und hin und her und am Ende ans Kreuz. Genau diese Leute brachten ihn ans Kreuz. Es waren nicht die Verwerflichen, die weder nach moralischen Gesichtspunkten lebten, noch irgendein Gesetz hielten. Die Huren, die Zöllner, die brachten Jesus nicht ans Kreuz, sondern die, die so einwandfrei dachten, sie haben eine weiße Weste. Ich denke, dass ich es erstmal hier beende, damit es nicht zu viel wird. Und ich möchte beten, dass der Heilige Geist das nimmt, um in uns weiter zu wirken, weiter einen Prozess in Gang zu bringen, voranzubringen, dass wir, ich sag mal im Bild gesprochen, den Baum der Erkenntnis verlassen. Wie auch immer das so praktisch für den Einzelnen dann von uns ist. Das Ganze ist noch nicht vollständig. Ich habe noch wesentlich mehr dazu auch vorbereitet und ich glaube, das ganze Bild muss noch runder werden, aber lass uns das beten, dass der Heilige Geist das jetzt schon nimmt und in uns wirkt. Wir sind berufen zur Freiheit der Kinder Gottes. Und es kann durchaus sein, dass der Heilige Geist uns in bestimmten Punkten genommen hat und auch mal unter Druck bringt. Das habe ich selbst schon erlebt in meinem Leben, dass der Heilige Geist tatsächlich mich unter Druck setzen kann. Aber seine Motivation dazu ist vollkommen rein und hat mich in bestimmte Dinge hineingebracht, wo ich ohne dem nicht hineingekommen wäre. Aber wenn pauschal Jesus nachfolgen, ihn lieben und für ihn leben, hier in der Gemeinde sein, hier zusammen sein mit den anderen Geschwistern, wenn das pauschal ein Gefühl von Druck vermittelt, dann ist die Lösung dafür, den Baum der Erkenntnis zu verlassen. Und vom Baum des Lebens zu leben. Und das ist mein Gebet und meine Hoffnung, dass wir hier nicht nur irgendwie ein bisschen tiefer schauen, was die Lehre betrifft, sondern dass einfach der Heilige Geist da einen umfassenden Prozess mit uns geht. So als ganze Gemeinde am Baum des Lebens sind. Oder an Jesus sind. Dass der Turm hier nicht dieser Pavillon ist oder das Grundstück oder irgendetwas anderes, sondern die Person Jesus. Wenn er in unserer Mitte ist und wir alle auf ihn schauen, sehen wir alle was Gutes und werden verwandelt. Das bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du in uns wirkst, dass du uns das erklärst. Ich bitte dich, dass es uns umtreibt, dass das in unseren Gedanken bleibt. Heiliger Geist, rede du zu jedem Einzelnen von uns, dass einfach so diese ja mühseligen Worte von mir, mach das vollständig und bewege da in unseren Herzen, was du gerne bewegen willst, Herr. Jesus, wir haben große Sehnsucht, in der Freiheit der Kinder Gottes zu sein. Und Jesus, du hast uns erlöst, dass wir auch hier in unserer Gesellschaft, wo Druck zunimmt und wo immer mehr Patienten einen Burnout haben und wo solche Dinge geschehen, dass wir da leuchten können und dass wir nicht unter diesen Dingen sind, dass wir nicht unter diesem Joch sind. Du hast uns befreit, Jesus. Bitte rede da zu jedem von uns, dass wir sehen, was ist das ganz konkret in meinem Leben? Wo bin ich da am Baum der Erkenntnis? Wo ist das ein hohles Befolgen von Regeln und Normen, die vielleicht noch nicht mal jemand aufgestellt hat, die ich mir selber erfunden habe? Und wo bin ich bei dir, Jesus? O Heiliger Geist, ich bete darum, dass du uns korrigierst und zurückbringst, wo wir nicht mehr aus der Beziehung zu dir gelebt haben, sondern aus den Werken und aus dem Machen. Herr Jesus, du sollst in unserer Mitte sein. Du sollst der Turm sein, um den wir uns versammeln. Mit dir wollen wir in Einheit sein. Und dann sind wir es auch untereinander. Jesus, du bist einfach wunderbar. Und dein Wort sagt, dass die Liebe die Furcht austreibt. Herr, wir wollen nicht länger ein Leben in Furcht führen. In der Furcht, dass es nicht reicht. In der Furcht, dass das Handtuch zu kurz ist. In der Furcht, dass wir nicht gut genug sind, dass wir nicht genug getan haben. Herr, wir wollen nicht länger in dieser Furcht leben. Und dein Wort sagt, diese Furcht wird von der vollkommenen Liebe überwunden. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass wir diese Erfahrung machen. Bitte bring das in unser Leben. Jesus, ich bete darum, dass deine Liebe die Furcht in uns austreibt. Ich danke, Herr, dass du total für uns bist. Schon bevor wir geboren waren, bevor wir da waren, warst du für uns, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du gestorben bist und dass all der Fluch, den das Gesetz hervorbringt, auf dir lag. O Herr, so wollen wir nicht länger unter so einem Fluch leben. Helf uns dabei, Heiliger Geist, dass wir alle sehen können, wo wir vielleicht am falschen Baum sind und dass wir hingehen zu dir, so leben vom Baum des Lebens und dass wir damit Leben hervorbringen, dass auch unsere Frucht Leben ist. Jesus, du hast gesagt, du willst, dass wir viel Frucht bringen, viel Frucht, die bleibt. Wir wollen gute Frucht hervorbringen und das geschieht, Herr, weil du in uns bist. O Heiliger Geist, schließ jetzt Gefängnistüren auf. Mach jetzt Ketten ab. Du bist das Leben und die Wahrheit, Jesus. Wir schauen auf dich. Du hast alles überwunden, du hast alles richtig gemacht. O Jesus, wir haben dich. Du hast schon alles richtig gemacht. Du hast gezeigt, wie es geht. Du hast ohne Fehler gelebt. Danke, Jesus, du hast das alles für uns getan, Herr. Wir können uns in allen Dingen daran orientieren und daran festhalten. Du hast es richtig gemacht, Jesus. Du hast es für uns erfüllt. Du hast das Gesetz nicht außer Kraft gesetzt, sondern erfüllt für uns. Herr, wir wollen einfach eingestehen, wir würden es niemals erfüllen können. Niemals. Aber du hast es erfüllt für uns. Du hast es geschafft, Jesus. Du hast es vollbracht. Spät im Namen Jesu. Dass uns das heute nicht wieder schnell verloren geht, weil jetzt irgendwie viel Stress ist, ein Haufen Weihnachtsfeiern anstehen und lauter solches Zeug. Ich bete, Heiliger Geist, bewahr uns darin, dass wir dort in Gedanken weiter dabei bleiben können. Herr, ich will nicht, dass irgendwas Vordergründiges, Alltägliches, irgendeine Linsensuppe uns Dinge raubt. Das soll nicht geschehen im Namen Jesu. Oh Herr, wir gestehen uns ein, dass das alles auch in uns steckt, zu sagen, ach, die Suppe riecht so gut. Was ist schon ein Erzgeburtsrecht? Ich sterbe ja eh. Ich bete das im Namen Jesu, dass wir geschützt bleiben davor, dass wir nicht um der vordergründigen, sichtbaren Dinge willen, das, was es wirklich betrifft, was in uns geschieht, dass wir das nicht versäumen. Tu dein Werk, Heiliger Geist, dass das in uns weiterlebt, dass wir darin tiefer kommen, dass wir frei werden, vom Baum der Erkenntnis zu leben, dass wir frei werden von diesen Früchten, von diesen Konsequenzen, dass wir nicht mehr davon ernten müssen, wenn wir dort gesät haben. Das bete ich, Heiliger Geist, bitte tu du dein Werk. Wir brauchen dich, Herr, dass du ganz neu dein Leben austeilst. Dein Leben, Jesus. Amen.